Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist so, als wenn Sie heiraten müssten mit jemandem, der Sie gar nicht leiden können. Ja? Aber eine Vernunft-Ehe muss man eben schließen, in der Hoffnung, die Liebe kommt dann dazu.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen zu den Gesprächen mit Union und FDP über eine mögliche gemeinsame Bundesregierung. Seine Aussage zeigt, die Verhandlungen sind schwierig. Nach 2 Wochen ist heute eine Zwischenbilanz gezogen worden und dabei wurde klar, bei einigen zentralen Themen hakt es noch. Trotzdem betonten alle Parteien eben in einem gemeinsamen Pressestatement, wir sind auf einem guten Weg. Das ist heute Abend das erste Thema der Sendung. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Kanzlerin Angela Merkel versprühte schon heute vor der letzten Verhandlungsrunde Optimismus. Sie äußerte sich zum ersten Mal öffentlich zu den Verhandlungen.
Ich glaube, dass uns in den nächsten Tagen schwierige Beratungen natürlich auch wieder ins Haus stehen. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können. Und zwar in einer Art und Weise, dass jeder Partner dabei auch seine Identität zum Gelten bringen kann und daraus etwas Gutes, Gesamtes für das ganze Land entsteht.
Deutlich pessimistischer klang da am Morgen noch der Grünen-Politiker Jürgen Trittin.
Ich habe nicht den Eindruck, dass tatsächlich von Seiten beispielsweise der Union angestrebt wird, wieder eine ordentlich gewählte Bundesregierung zu haben. Denn wenn man das wollte, müsste man einen Versuch machen, auf die anderen zuzugehen. Man will ja schließlich etwas von denen. Man will, dass beispielsweise Frau Merkel als Kanzlerin gewählt wird.
In den Verhandlungen einigten sich die Parteien heute darauf, Familien zu entlasten und das Betreuungsangebot für Kinder auszubauen. Nach wie vor Meinungsverschiedenheiten gibt es vor allem bei den Themen Klima- und Flüchtlingspolitik. FDP-Unterhändler Wolfgang Kubicki sagte heute Vormittag, er könne sich vorstellen, dass die Jamaika-Verhandlungen auch noch scheitern könnten. Sein Parteichef Christian Lindner zeigte sich deutlich gelassener. Seiner Aussage nach stand die Lösungssuche in dieser Phase gar nicht an.
Das war gar nicht die Aufgabe während dieser ersten Phase. Ich weiß, dass öffentlich gelegentlich der Eindruck erweckt worden ist, es gäbe bereits die Suche nach Annäherungen. Das war aber ausdrücklich nicht dieses Verfahren.
Laut Lindner machen sich die Jamaika-Parteien erst jetzt auf die Suche nach gemeinsamen politischen Zielen und Kompromissen. Bei der Pressekonferenz zum Zwischenfazit der Sondierung zeigten sich die Parteien dann positiv. Zum Beispiel Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner und FDP-Generalsekretärin Nicola Beer.
Jetzt muss man aus diesen vielen, vielen Zutaten einen möglichst leckeren Teig rühren. Das wird die Aufgabe der nächsten Woche sein.
Also nach einer sehr teilweise anstrengenden, teilweise zähen, aber zum Schluss nochmal sehr konstruktiven Woche, glaube ich, ein guter Schlusspunkt, um dann ab Montag in den Gesprächen entsprechend fruchtbar weiterzumachen.
Ab kommender Woche wollen die Parteien in kleinen Gruppen detailliert nach Lösungen in den noch offenen Fragen suchen. CSU-Chef Horst Seehofer jedenfalls ist zufrieden.
Ich habe eine gehörige Zuversicht, dass wir auch am Ende zu gemeinsamen Ergebnissen kommen.
Was sonst noch wichtig war?
Der Konflikt um den entmachteten katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont wird sich wohl noch einige Wochen hinziehen. Puigdemont hält sich weiter in Belgien auf und will sich gegen eine Auslieferung nach Spanien vehement zur Wehr setzen. Er ist nach Angaben seines Anwaltes entschlossen, durch alle juristischen Instanzen zu gehen.
Wenn der Auslieferung stattgegeben wird, steht schon jetzt fest, dass wir den ganzen Weg gehen werden.
Puigdemonts Anwalt ist auf europäische Haftbefehle spezialisiert. Sobald der Haftbefehl in Belgien eingegangen ist, muss dort ein Gericht innerhalb von 60 Tagen über eine Auslieferung entscheiden. Dem Anwalt des Katalanen ist es in der Vergangenheit 3-mal gelungen, in Belgien Auslieferungen von Spaniern zu verhindern. Er argumentierte dabei jedes Mal, die Angeklagten erwarte in Spanien kein fairer, sondern ein politischer Prozess. In allen 3 Fällen handelte es sich um mutmaßliche baskische Terroristen der Untergrundorganisation ETA. Puigdemont werden in Spanien Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis. In einer Videobotschaft reagierte Puigdemont in der Nacht auf die Verhaftung mehrerer Minister seiner ehemaligen Regionalregierung.
Dies ist ein großer Fehler, ein schwerer Angriff auf die Demokratie.
In Barcelona und dem Rest von Katalonien sind am Abend Demonstrationen geplant. Einige gab es schon heute Mittag, die meinen, Meinungen zur Katalonien-Krise sind dabei gespalten.
Die katalanische Regierung ist zwar demokratisch gewählt worden, doch sie hat vieles falsch gemacht. Aber das Gleiche gilt auch für die spanische Regierung. Der spanische Staat verhält sich derart antidemokratisch. Jetzt gibt es auch noch politische Gefangene.
Der Konflikt um Katalonien, er wird Spanien wohl noch lange beschäftigen. In der Türkei ist eine Deutsche aus dem Gefängnis entlassen worden. Das gab das Auswärtige Amt heute bekannt. Die Frau hat allerdings darum gebeten, anonym zu bleiben. Laut dem Auswärtigen Amt ist sie schon vor knapp 2 Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen worden, darf aber nicht aus der Türkei ausreisen. Damit sind jetzt noch 9 Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Der Menschenrechtler Peter Steutner war letzte Woche freigekommen und ist inzwischen wieder in Deutschland. Ein Ehepaar kam Anfang September frei. Der bekannteste Deutsche, der noch in der Türkei im Gefängnis ist, ist der Weltkorrespondent Deniz Yücel. Er sitzt seit mehr als 8 Monaten ohne Anklage in Einzelhaft. Ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen. Der Bundesrat hat eine Gesetzesinitiative für mehr bezahlbaren Wohnraum in Ballungszentren beschlossen. Damit sollen Länder und Kommunen leichter Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau erwerben können. Außerdem gab der Bundesrat sein Okay dafür, dass Hartz-IV-Empfänger ab dem nächsten Jahr mehr Geld bekommen. Aus Berlin berichtet Matthias Zahn.
Der Regelsatz für Alleinstehende steigt um 7 Euro auf 416 Euro im Monat. Bei Paaren gibt es 6 Euro mehr, 374 Euro je Partner. Für Kinder und Jugendliche sind es 5 Euro mehr. Die Erhöhung richtet sich danach, wie sich die Preise und die Löhne entwickelt haben. Immer wieder gibt es Diskussionen über die Berechnungsmethode. Sozialverbände kritisieren, der Staat halte den Hartz-IV-Satz mit undurchsichtigen Berechnungsverfahren absichtlich niedrig.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz sind die Meinungen über die Erhöhung von Hartz-IV ziemlich eindeutig, und zwar negativ. Michael Johansson schreibt auf Twitter: Da knallen jetzt aber die Champagnerkorken nicht. Thomas Pacholek sieht es ähnlich. 3 und 5 Euro mehr für Kinder. Wir sollten uns schämen. Auf RP Online meint User Erna Weitblick: Ein Hartz-IV-Empfänger kann damit nicht mal eine Currywurst mit Pommes Rot-Weiß im Monat mehr essen. Und auf der Seite des SWR schreibt User Jean Fertig: Mehr Geld klingt irgendwie nach, jetzt kann man mal ein Steak kaufen. In Wirklichkeit reichen die paar Euro mehr im Monat nicht mal, um die gestiegenen Stromkosten zu bezahlen.
Was noch wichtig wird:
Braunkohle ist der klimaschädlichste aller Energieträger. Gerade sind wir dabei, als Deutschland die selbstgesteckten Klimaschutzziele einer 40-prozentigen CO2-Reduktion bis 2020 krachend zu verfehlen. Das ist ein fatales Signal, auch Richtung UN-Klimakonferenz.
Das ist Dirk Jansen vom BUND und er fordert, wir müssen schnellstmöglich raus aus der Braunkohleförderung. Tausende Umweltaktivisten sehen das genauso und planen an diesem Wochenende Proteste gegen den Kohleabbau. Sonntag soll es eine Demo gegen den Tagebau im Rheinischen Revier geben. Schon morgen planen Umweltschützer eine Fahrraddemo nach Bonn. Sie fordern ein Ende des Verbrennungsmotors. Anlass der Demos ist der Start der UNO-Klimakonferenz am Montag in Bonn. Dabei beraten Vertreter von fast 200 Staaten, wie sie die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens konkret umsetzen. Die Vereinbarung sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu beschränken im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Die Weltklimakonferenz selbst soll möglichst umweltfreundlich ablaufen. Zum Beispiel wird weitgehend darauf verzichtet, Unterlagen auszudrucken. Außerdem gibt es einen Shuttleverkehr mit Elektrobussen und die Teilnehmer der Konferenz in Bonn können sich umsonst Fahrräder ausleihen. Das Ziel für Werder Bremen ist klar. 3 Punkte sollen heute Abend her. Der Fußballclub will mit seinem Übergangstrainer Florian Kohfeldt die Krise in der Bundesliga beenden. Im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Alexander Nuri tritt der Tabellenvorletzte um 20.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt an. Die Bremer sind in dieser Saison noch immer ohne Sieg in der Liga. Der Verein will erst nach dem Frankfurt-Spiel in der Länderspielpause entscheiden, ob er einen neuen Cheftrainer verpflichtet oder mit Kohfeldt doch dauerhaft weitermacht. Im Topspiel morgen Abend empfängt Borussia Dortmund Tabellenführer Bayern München.
Und sonst in der Welt?
Donald Trump zum Schweigen bringen, wenigstens für ein paar Minuten. Diesen Wunsch hat sich ein Twitter-Mitarbeiter an seinem letzten Arbeitstag erfüllt und das private Konto des US-Präsidenten abgeschaltet. Der Account Real Donald Trump war wenige Minuten lang nicht erreichbar,
Wer ihn suchte, bekam die Meldung "Does not exist". Erst sprach Twitter von einem menschlichen Fehler, später kam dann die Info, dass ein Kundenbetreuer absichtlich als letzte Amtshandlung den Präsidenten stumm geschaltet hat. Das offizielle Präsidentenkonto war die ganze Zeit erreichbar. Trump benutzt aber meistens sein privates Konto, ihm folgen mehr als 41 Millionen Menschen. Indien ist für Facebook ein riesiger Markt. Allerdings hat das Unternehmen dort offenbar große Schwierigkeiten mit seiner Löschpraxis. Facebook muss sich nach einem Bericht des Guardian deswegen gerade vor dem obersten Gericht verantworten. Es geht um 3 Posts, die Nutzer immer wieder gemeldet hatten wegen Missbrauchs und Vergewaltigung. Ein Menschenrechtsanwalt wirft Facebook vor, dass Posts erst gelöscht wurden, als das gerichtlich angeordnet wurde. Facebook hat versprochen, an seiner Löschpraxis in Indien zu arbeiten. Die ist ja ohnehin schon komplex. In Indien kommt aber dazu, dass die Nutzer in Dutzenden verschiedenen Sprachen und hunderten Dialekten schreiben. In Kanada hat das oberste Gericht den Weg für ein riesiges Skiresort in British Columbia freigemacht. Das Problem für die Ureinwohner der Tanaha Nation ist das Gebiet ein heiliger Ort. Sie befürchten, dass durch das Bauprojekt der Geist des Grizzlybären vertrieben wird. Die Richter begründeten ihr Urteil laut dem Guardian damit, dass die Ureinwohner ja weiter zu dem Geist beten könnten. Den Geist selbst brauche der Staat aber nicht zu beschützen. Hätten sie das Bauprojekt gestoppt, hätten sie damit faktisch auch das Land unter den Einfluss der Ureinwohner gestellt. Die Tanaha Nation wirft den Richtern vor, ein Versprechen gebrochen zu haben. Kanada hatte sich letztes Jahr in einer UNO-Erklärung offiziell dazu verpflichtet, wichtige spirituelle Orte der Ureinwohner zu schützen.
Wissensnachrichten.
Ein Gespräch mit dem Opa oder einer alten Tante, das kann schnell anstrengend werden, weil die nämlich gerne alles im kleinsten Detail erzählen, auch mal Intimes. Und auch wenn wir das gar nicht so genau wissen wollen. Britische Forscher sagen jetzt, dafür kann euer Opa oder eure Tante gar nichts. Das entwickelt sich so im Alter. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten hat sich die Studie angeschaut. Wiebke, wie haben die Forscher das Phänomen denn getestet?
Also die Sprachwissenschaftler haben eine Gruppe von 100 gesunden Leuten untersucht. Die waren ganz unterschiedlich alt, also von 17 bis 84 Jahren. Und mit denen haben die Forscher eine Reihe von Tests zur Denkfähigkeit gemacht. Dabei ging es den Forschern vor allem um die Aufmerksamkeit.
Mhm. Also wie gut sich die Teilnehmer konzentrieren konnten?
Auch. Also da hängen einige Dinge zusammen. Die Forscher haben geschaut, wie sehr sich die Teilnehmer auf eine Sache konzentrieren und dabei eine andere Sache ignorieren konnten. Und Ältere haben sich da eher ablenken lassen, sodass sie nicht mehr so gut die Perspektive ihres Gegenübers einnehmen konnten und eben nicht gemerkt haben, was ich da jetzt erzähle, ist gar nicht relevant.
Das heißt, die haben zu viel gelabert.
Im Prinzip ja. Also sie sind nicht zum Punkt gekommen und haben stattdessen angefangen, ein für ihr Gegenüber unwichtiges Objekt genauer zu beschreiben. Da sagen die Forscher, ihre Perspektivenübernahme hat nicht mehr so gut funktioniert. Also die Fähigkeit, sich in eine andere Person reinzuversetzen und die Welt aus deren Blickwinkel zu betrachten.
Das war dann der wesentliche Unterschied zwischen den Jüngeren und den älteren Teilnehmern?
Genau, also jüngere Studienteilnehmer, die konnten sich in den Tests besser auf eine Sache konzentrieren und auch störende oder unwichtige Infos ignorieren und dafür die wichtigen Infos für ihren Gesprächspartner rausfiltern. Und im Umkehrschluss heißt das, ältere Menschen, die verlieren sich in Gesprächen mehr in unwichtigen Details und die nehmen dadurch auch weniger Rücksicht auf ihre Gesprächspartner.
Kann man das auch auf den Alltag beziehen?
Ja, meinen die Sprachforscher, sie sagen, dass diese Testergebnisse auch erklären, warum ältere Leute sich nicht nur leichter inhaltlich verzetteln, sondern in Gesprächen auch mal gerne übers Ziel hinausschießen und viel zu viele private Infos preisgeben.
Kommen wir vom Menschen zur Natur. Forscher bestätigen jetzt nochmal, Natur macht glücklich.
Genau, wahrscheinlich haben wir alle schon mal gemerkt, dass es ein schönes Gefühl gibt, wenn man durch einen Park läuft oder durch einen Wald. Und kanadische Forscher, die haben festgestellt, für dieses Glücksgefühl, da müssen wir uns gar nicht lange draußen in der Natur aufhalten. Es reicht zum Beispiel, auf dem Heimweg den Baum neben der Bushaltestelle anzuschauen.
Wie haben die Forscher das rausgefunden?
Sie haben knapp 400 Leute gebeten, 2 Wochen lang Bilder von Sachen zu machen, die ihnen ins Auge fallen. Und dann dazu noch aufzuschreiben, welche Gefühle diese Sachen bei ihnen auslösen. Und eine Gruppe, die sollte sich dabei auf Dinge aus der Natur konzentrieren, zum Beispiel Sonnenstrahlen, Vögel oder Pflanzen. Und eine andere Gruppe, die sollte sich menschgemachte Objekte angucken, also Gebäude, Skulpturen oder Maschinen. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe, die hat einfach wie immer weitergemacht. Und das Ergebnis war dann, die Leute, die sich auf Sachen aus der Natur konzentriert hatten, die waren anschließend deutlich glücklicher und fühlten sich auch stärker mit anderen Menschen verbunden als die Teilnehmer aus den anderen Gruppen.
Zum Abschluss geht es noch um Fotobombs, allerdings im Weltraum. Wie geht das denn? Da kann ja kein Eichhörnchen mal eben so vor die Linse.
Nee, also ganz einfach. Forscher von der NASA, die wollten eigentlich schöne Aufnahmen machen von entfernten Galaxien mit dem Weltraumteleskop Hubble. Aber sie haben sich dann die Aufnahmen in der Langzeitbelichtung angeschaut und da waren waren da auf einmal so Leuchtspuren zu sehen. Des Rätsels Lösung, das waren gleich 5 bisher unbekannte Asteroiden, die da zufällig durchs Blickfeld des Teleskops geflogen sind. Und die haben dann die Galaxienaufnahmen sozusagen gefotobombt.
Vielen Dank, Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Tag geht im Norden mit vielen Wolken zu Ende. Nachts kann es an der Nordsee regnen. In Richtung Süden wird die Nacht klar. Die Temperaturen gehen runter auf 9 bis 0 Grad. Das Wochenende beginnt im Süden und Osten schön. Im Norden und Nordwesten zieht abends Regen auf. Bei 10 bis 17 Grad. Sonntag dann überall nass und wieder kälter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.